Wie in den Kodizes sämtlicher Religionen finden sich auch im tibetischen Buddhismus detaillierte Anweisungen zu korrektem Sexualverhalten. Insbesondere die Angehörigen des Klerus unterliegen strikten Richtlinien. Ein Mönch, wie es heißt, muss strikte Keuschheit üben. Gleichwohl, wie der Dalai Lama ausführt, Zitat, gibt es im tibetischen Buddhismus eine ausgeprägte sexuelle Symbolik, besonders in der Darstellung der Gottheiten mit ihren Gefährtinnen, woraus oftmals ein falscher Eindruck entsteht. Das Sexualorgan wird zwar benutzt, aber der Fluss der Energie wird völlig beherrscht. Entscheidend ist die Fähigkeit, sich vor dem Fehler des Samenergusses zu hüten. Da es sich nicht um einen gewöhnlichen Sexualakt handelt, kann man die Verbindung zur Enthaltsamkeit herstellen. Zitat Ende. In anderen Worten, solange Mönch und Lama nicht ejakulieren, können und sollen sie sich durchaus verschiedenster sexueller Aktivitäten befleißigen. Die Benutzung des Sexualorgans, sofern korrekt vorgenommen, sei ohne weiteres mit dem Gelübde des Zölibats vereinbar. Derlei sexuelle Praktiken, so der Dalai Lama spitzfindig, Zitat, sind in Wahrheit kein Sex, auch wenn es so aussieht. Zitat Ende. Die ständig vorgetragene Behauptung seiner Heiligkeit, er habe sein ganzes Leben lang im Zölibat gelebt, erhält unter diesem Gesichtspunkt eine völlig andere Bedeutung. Worum es bei den Sexpraktiken der Lamas, die angeblich nur so aussehen, nach Auffassung des Oberlamas geht, erschließt sich durch einen genaueren Blick auf das Wesen des tibetischen Buddhismus. Die in Tibet ausgeprägte und bis heute vorherrschende buddhistische Lehre ist die des sogenannten Vajrayana, Sanskrit, Diamant, Szepter, Blitz oder auch Phallus gefährt, eine Untergliederung des sogenannten Mahayana-Buddhismus, wörtlich übersetzt das große Gefährt zur Erleuchtung. Im Gegensatz zu sämtlichen sonstigen Schulen des Buddhismus verspricht das Phallus-Gefährt seinen Anhängern die Möglichkeit, innerhalb eines einzigen Lebens Erleuchtung zu erlangen und damit aus dem leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten auszusteigen. Vajrayana, auch tantrischer Buddhismus genannt, versteht sich insofern als weitest entwickelte Schule der buddhistischen Lehre. Neben den auch in den sonstigen Schulen üblichen Meditationspraktiken bietet Vajrayana eine Vielzahl tantrischer Rituale und Übungen, durch die das Erlangen der Erleuchtung beschleunigt werde. Das Wesentliche des Übungen, wie der Begriff Phallusgefährt mehr als nur andeutet, ist phallischer Sex. In buddhistischer Terminologie die, Zitat, völlige Beherrschung und Kanalisation der sexuellen Energie. Zitat Ende. Der Dalai Lama erläutert dies in gewohnt profunder Manier. Zitat, der menschliche Körper ist eine Energiekonfiguration bestehend aus 72.000 Kanälen, Energieströmen und energetischen Kraftkonzentrationen und der inneren Energie, die sich in den Kanälen befinden. Indem wir die Kraftkonzentrationen in den Kanälen mittels Strömen manipulieren, durchqueren wir verschiedene Bewusstseinsebenen hin zum Erleuchtungskörper des Buddha. Zitat Ende. Er vergisst nicht zu erwähnen, dass das Ganze, wie er sagt, äußerst gefährlich sei. Es dürfe, Zitat, nicht ohne einen kompetenten Führer vollzogen werden, denn es kann zu Wahnsinn oder zu Tod führen. Zitat Ende. Was immer die tantrischen Darlegungen des Dalai Lama auch bedeuten mögen, Erleuchtung ist in der Vorstellung des tibetischen Buddhismus nur durch sexuelle Betätigung zu erlangen, in den höheren Einweihungsgraden nur und ausschließlich durch Sexualkontakt zu realen Frauen. Es geht wohlgemerkt immer nur um die Erleuchtung der Männer, der die Frauen zuzuarbeiten haben. Wie der Dalai Lama erklärt, müsse all das indes streng verborgen gehalten werden, weil, wie er sagt, weil es für den Geist vieler nicht geeignet ist. Eine offene Verbreitung ist untersagt und die Übenden müssen Geheimhaltung gegenüber jenen praktizieren, die keine Gefäße für diesen Pfad sind. Zitat Ende. Zugang zu den Geheimpraktiken des Phallusgefährtes hatte seit jeher nur eine kleine Elite innerhalb der monastischen Hierarchie, die sich im Verborgenen, es war und ist es nicht einmal den unteren Chargen bekannt, geschweige denn dem gemeinen Volk, eigens rekrutierter Sexgefährtinnen bediente. Während die einfachen Mönche zu sexueller Enthaltsamkeit bzw. zu tantrischen Praktiken lediglich in Gestalt von Visualisierungsübungen, sprich masturbatorisch und ohne reale Frau, verpflichtet wurden und werden, hatten höhere Lamas schon immer ihre geheimen Konkubinen zur Hand. Die beteiligten Mädchen und Frauen, ebenso wie die engsten Vertrauten der jeweiligen Lamas und die sonstigen Beteiligten, Eltern, Brüder, auch Ehemänner, die diesen die Frauen zuführten, wurden und werden durch massive Einschüchterung und Bedrohung unter anderem mit grausigen Höllenqualen zu absolutem Stillschweigen verpflichtet. Überdies wurde und wird den Frauen suggeriert, sie könnten durch die sexuelle Beziehung mit einem Lama jede Menge gutes Karma für künftige Inkarnationen ansammeln, allerdings nur, wenn sie diese Beziehung geheim hielten. Vielfach wurden und werden die jeweiligen Frauen auch durch angeblich magische Rituale in Bann geschlagen, um sie zu ängstigen und dadurch mundtot zu machen. Dem Lama, so die perfide Suggestion, stehe eine Vielzahl an Zaubersprüchen zu Gebot, mittels derer er andere Menschen namenlose Qualen schicken, sie zu Stein erstarren oder augenblicklich in zwei Hälften zerfallen lassen könne. Im Übrigen gewährleistet allein die a priorische Verpflichtung des Gehorsams und der Hingabe dem Lama gegenüber, dass dessen Verschwiegenheitsanordnung befolgt wird. Seitens der Lamas wurden und werden sexuelle Praktiken mit realen Frauen kategorisch abgestritten, selbst dann, wenn sie ihnen unabstreitbar nachgewiesen worden sind. In der Regel wird behauptet, bei den tantrischen Ritualen handele es sich ausschließlich um imaginatives Geschehen, um das meditative Visualisieren der Vereinigung einer männlichen Gottheit mit einer weiblichen Gefährtin, mit dem Ziel zu tieferer Einsicht in die Integration polarer Gegensätze oder das Wesen der Leere zu gelangen. Tatsächlich sind derlei Visualisierungsübungen nur ein Aspekt der tantrischen Praxis. Auf den höheren Stufen der Einweihung bedienten und bedienen sich die Lamas sehr wohl ganz realer Frauen. Der Zweck der Geheimhaltung liegt ganz offenbar nicht in den Ritualen selbst. Diese sind aus den tantrischen Texten Indiens, Nepals und selbst Tibets hinlänglich bekannt, sondern darin, dass der Lama dergestalt die totale Kontrolle über die Frau behalten sowie die Bedingungen diktieren kann, unter denen das sexuelle Verhältnis stattfindet. Bei den sexuellen Beziehungen zwischen Lamas und ihren Gefährtinnen handelt es sich ausnahmslos um Ausbeutungs- und Missbrauchsverhältnisse. Dem Tantriker ist die Frau nach dem Sexualakt, wie es heißt, nicht mehr wert als die Schalen einer Erdnuss. Eine der ersten Frauen, die die streng geheim gehaltenen Sexbeziehungen hochrangiger tibetischer Lamas zu Frauen ans Licht brachte, war die britische Tibetologin und Buddhistin June Campbell, die 1996 ein Buch darüber vorlegte. Sie war über Jahre hinweg die geheime sexuelle Gefährtin ihres spirituellen Lehrers gewesen, des weit über 40 Jahre älteren Lamas Kalo Rinpoche. Campbell wurde aus buddhistischen Kreisen heraus als neurotische, hysterische und geisteskranke Lügnerin beschimpft, die sich alles aus den Fingern gesogen habe. Gerüchte und Berichte über sexuell ausbeuterische Beziehungen tibetischer Lamas zu Westschülerinnen hatten sich indes seit Jahren derart verdichtet, dass das Thema nicht länger verschwiegen oder als Einzelfall unter den Tisch geredet werden konnte. Selbst der Dalai Lama musste zugestehen, dass es, wie er sagt, gelegentlich zu Skandalen, zu sexuellem oder finanziellem Missbrauch gekommen sei. Ohne Namen zu nennen, bezog er sich in erster Linie auf Lama Chögyam Trungpa, einen seiner Mitexilanten von 1959, der seit Mitte der 60er Jahre in den USA als Meditationslehrer tätig gewesen war. Trungpa hatte sich aus dem Kreis seiner Schülerinnen regelmäßig Sexgefährtinnen rekrutiert. Nachdem er 1987 verstorben war, übernahm der Amerikaner Thomas Ritsch seine Nachfolge. Als Vajra-Regent Özel Pünzi setzte Ritsch die Gepflogenheiten seines Vorgängers fort. Gleichwohl er seit 1985 wusste, dass er HIV-positiv war, hatte er nach seiner Amtsübernahme mit zahllosen Schülerinnen ungeschützten Geschlechtsverkehr, wobei er eine Vielzahl davon mit dem AIDS-Virus infizierte. Er starb 1991. Bis heute wälzt der Dalai Lama die Schuld an sexuellem Missbrauch auf die jeweiligen Schülerinnen ab, die, wie er sagt, ihre spirituellen Lehrmeister zu sehr verwöhnen. Sie verderben sie. Zitat Ende. Im Übrigen, so der Dalai Lama, liege der Zweck der tantrischen Praktiken keineswegs in sexueller Lust oder Befriedigung. Vielmehr bediene Tantra sich, Zitat, geschickter Mittel, mit deren Hilfe die Kraft der Begierde so gelenkt werden kann, dass sie für den spirituellen Pfad nutzbar wird, und Begierde schließlich selbst das Mittel zur Überwindung der Begierde wird. Mit dem Schwelgen in Sinn und Freude hat Tantra nichts zu tun. Zitat Ende. In einigen Widerspruch hierzu steht ein Sexkompendium, das der tibetische Lama Gedön Tschöpel Anfang der 1930er für seinesgleichen verfasst hat. In diesem Kompendium mit dem Titel Abhandlung über die Leidenschaft erörtert Tschöpel nicht nur allerlei Stellungen des Beischlafs und die dazugehörigen rhythmischen Bewegungen, sondern mit ihnen auch die Kunst, währenddessen anregende Geräusche zu erzeugen. Detailliert beschreibt er einzelne Techniken zur Reizung von Penis und Klitoris sowie die Anwendung verschiedener Hilfsgeräte bei Erektionsproblemen. In einem eigenen Kapitel geht es um die Kunst des Zwickens und Kratzens. Zitat: An den Schenkeln, am Gesäß und an den Brüsten der Frau hinterlasse sehr rote und tiefe Fingernagelkratzer. Zitat Ende. Unmittelbar vor der Ejakulation sei es angezeigt, Zitat, die Schultern, den Nacken und den oberen Rücken so zu zwicken, dass Wunden entstehen. Zitat Ende. Die Art und Form der zu hinterlassenden Zwick- und Kratzspuren ist exakt vorgeschrieben. Zitat: Man drückt mit den Fingern ihre Brustwarzen und den Eingang der Vagina, zudem zwickt man hart unter Einsatz der Daumennägel. Vier Fingernagelkratzer sind dort zu hinterlassen. Diese werden als Pfauenfußkratzer bezeichnet. Zitat Ende. Die als Sexgefährtinnen in Frage kommenden Frauen, so ein originaler tantrischer Text, müssten bestimmte Kriterien erfüllen. So sollen sie, wie es heißt, mit Anmut und Jugend ausgestattet sein und aus gutem Hause stammen. Ihre Haut dürfe nicht zu dunkel und nicht zu hell sein und ihre Vagina müsse ohne Unterlass ein, wie es heißt, Duft wie von verschiedenen Lotusarten oder süßem Lilienholz entströmen. Zitat Ende. In einem anderen Tantra-Text werden die fünf Arten von Sexgefährtinnen unterschieden. Die 8-Jährige, die 12-Jährige, die 16-Jährige, daneben die 20- und die 25-Jährige. Jede Altersstufe diene ganz bestimmten Zwecken. Durchaus rechten sei es im Übrigen ein Mädchen, das die sexuelle Vereinigung verweigere, dazu zu zwingen. Mit Frauen fortgerückteren Alters, so die Lehre des Tantras, solle tunlichst nicht praktiziert werden. Ab 30 gelten Frauen, wie es heißt, als Manifestationen bösartiger Geister. Ab Ende 30 werden sie nur noch als Hundeschnauze, Saugfresse, Schakalfratze, Tigerdrachen, Eulengesicht und dergleichen bezeichnet. Ob die Rituale des Vajrayana nun besonders sinnenfreudig sind oder nicht, steht dahin. Laut Dalai Lama dürfte die höchste Stufe des Tantra, die Praxis mit Geschlechtspartnern, jedenfalls erst ausgeübt werden, wenn keinerlei sexuelles Verlangen, wie er sagt, mehr vorhanden ist. Die Voraussetzung, so sei der Heiligkeit, sehe so aus. Zitat: Wenn dir jemand ein Glas Wein und ein Glas Urin, eine köstliche Speise und einen Teller Kot anbietet, musst du in einer Verfassung sein, dass du von allem essen und trinken kannst und es dich überhaupt nicht berührt, was du gerade zu dir nimmst. Zitat Ende. Ein eigener Lehrtext listet die Substanzen auf, die zur Übung solcher Unterschiedslosigkeit dienlich seien. Fäkalien, jede der Sorte, Urin, Speichel, Erbrochenes, Waschwasser, das nach der Säuberung des Anus üblich bleibt, wahlweise auch fauler Fisch. Bis dahin müsse man fleißig visualisieren und sie im Übrigen der Geschlechtsorgane in solitärer Manier bedienen. Als Visualisierungs-, sprich Onaniervorlage, erläutert seine Heiligkeit, es gebe vier Arten von Frauen, Zitat, die Lotusartige, die Rehartige, die Muschelartige und die Elefantenartige. Diese Unterscheidungen haben in erster Linie etwas mit der Form der Genitalien zu tun. Zitat Dalai Lama Ende. Tatsächlich gibt es einen obligaten Initiationsritus, in dem ein Meditationsbild in Gestalt einer Vagina verwendet wird. Obgleich es für die betroffenen Mädchen und Frauen keinerlei Rolle spielt, ob sie nun der schleimigen Lüsternheit eines Lamas ausgeliefert sind oder irgendwelchen religiös zurechttrapierten Sexualriten, sei in gebotener Kürze der metaphysische Überbau beleuchtet, unter dem die jeweiligen Tantra-Praktiken daherkommen. Den tantrischen Lehrtexten geht es stets um die Transformation sexueller Energie in Macht, von Macht über einzelne Personen bis hin zur Macht, zur phantasmagorischen Macht, auf das Geschehen des Universums Einfluss zu nehmen, zur Freisetzung derartiger Allmacht, die jede Polarität des Seins transzendiert, bedarf der männliche Lama spezifisch weiblicher Energie. Diese Energie, in den Vorstellungen des Tantrismus ein durchaus materiell zu verstehendes Elixier, sucht der Lama sich mittels rituellen Sexualkontakts zu Frauen anzueignen. In der Absorption der weiblichen Energie, diese wird vor allem in Menstruationsblut oder Vaginalsekret gewähnt, könne der Lama eine Art mystischer Doppelgeschlechtlichkeit aufbauen, die die Urkräfte des Kosmos Yab Yum Yin Yang in ihm integriere und eben dadurch ins Omnipotente steigere. Ziel ist es, zum sogenannten Adi-Buddha zu werden, zum Herrn allen weltlichen und überweltlichen Geschehens. Interessant sind insofern die Ritualgegenstände, mit denen die Lamas bei ihren öffentlichen Zeremonien hantieren. In der Rechten führen sie stets das phallus-symbolische Diamantzepter, Sanskrit das Vajra, in der Linken die Vagina-symbolische Glocke, Sanskrit Ganta. Der Lama versteht sich insofern als Herr des männlichen wie auch des weiblichen Prinzips. Er ist Mann und Frau zugleich. Das Entscheidende des Sexualkontakts zwischen dem Lama und seiner Sexgefährtin, wie der Dalai Lama darlegt, sei zunächst die kategorische Verhinderung des Samenergusses. Das männliche Elixier müsse unbedingt im Körper des Lama zurückgehalten und dort mit dem anzueignenden weiblichen Elixier verbunden werden. Laut tantrischer Lehre beginne bei sexueller Erregung das Sperma, das normalerweise in einer mondsichelförmigen Schale unterhalb der Schädeldecke aufbewahrt werde, tropfenweise aus dieser heraus und in den Penis hinabzufließen. An der Spitze des irrigierten Penis sei der Samen nun festzuhalten, er dürfe unter keinen Umständen ausgestoßen werden. Die Kontrolle des Spermaausstoßes müsse durch ständiges Üben, zunächst alleine auf hoher Stufe, mit einer Gefährtin erlernt und verbessert werden. Komme es trotz aller Kontrolle, neben Atemanhalten gilt als bevorzugte Technik das Ausüben von Druck auf den Samenleiter, komme es trotz aller Kontrolle nun zur Ejakulation, so sei der Sperma, sofern man mit realer Frau übe, mit der Zunge oder mit dem Finger aus der Vagina zu entfernen und zu schlucken. Erlaubt sei in solchem Falle auch, das Ejakulat aus der Vagina in einen Totenschädel fließen zu lassen und diesen dann leer zu schlürfen. Das erstrebte weibliche Elixier, so die Vorstellung des Tantra, werde auf mystische Weise durch den in die Vagina eingeführten Penis aufgesogen. Das an der Spitze des Penis stehende Sperma vereinige sich mit den absorbierten weiblichen Fluiden und steige als Medizin des ewigen Lebens zum Schädeldach hinauf. Der Lama trage nun beide Lebenselixiere in sich, er werde, wie es heißt, zu einem aus sich selbst Geborenen, er habe den Fluch der Wiedergeburt überwunden. Das Gebot der Spermaretention gilt allerdings nicht auf allen Stufen tantrischer Ritualpraxis. Auf den höchsten Stufen der Einweihung kann und darf der Praktiker nach Belieben ejakulieren. Mittels bestimmter Techniken, Vajroli genannt, sei es ihm möglich, den in die Vagina seiner Sexgefährtin entlassenen Samen vermischt mit deren Fluiden, besagten Vaginalsekreten und oder Menstruationsblut durch seinen Peniskanal zurückzuziehen. Selbstverständlich, so der derzeitige 14. Dalai Lama, wie seine Vorgänger selbst, auch höchster Lehrmeister des Tantra, selbstredend müsse derlei Vajroli-Technik mühsam erlernt und regelmäßig trainiert werden. Ausführlich erläutert er entsprechende Übungen. Eine davon besteht etwa darin, einen Strohhalm in das Genital einzuführen. Zuerst zieht man Wasser, später dann Milch durch den Strohhalm herauf. Damit wird die Fähigkeit der Umkehr des Flusses während des Geschlechtsverkehrs geübt. Ende Zitat Dalai Lama. Eine Geschichte über den 6. Dalai Lama, der von 1683 bis 1706 lebte, erzählt, wie dieser in Gegenwart seines Hofstaates im hohen Bogen vom Dach des Buddha-Palastes heruntergepisst und seine Pisse anschließend wieder in den Peniskanal zurückgezogen habe. Mit dieser öffentlichen Vorführung seiner Vajroli-Technik habe er die tantrische Korrektheit seines Liebeslebens demonstriert. In seiner 2003 erschienenen Schrift Frieden im Herzen und in der Welt gibt der Dalai Lama erstmalig zu, dass innerhalb des Vajrayana-Buddhismus rituelle Sexualpraktiken mit realen Frauen und Mädchen stattfinden. Zitat: Wenn ein Tantra-Praktizierender sehr, sehr hohe Verwirklichung erreicht hat, ist dies tatsächlich möglich. Zitat Ende. Was das für ihn, den 14. Dalai Lama als höchsten Lehrmeister des Tantra, bedeutet, lässt er freilich offen.